In diesem Podcast bewerben wir seit vielen, vielen Jahren immer wieder BookBeat und Influencer-Bücher. Und jetzt habe ich das, ich war richtig geflasht, Lisa. Du hast jetzt eins dieser Bücher geschrieben.
Das stimmt. Ich habe mein erstes Buch zusammen mit einer anderen fantastischen Person über diese andere fantastische Person geschrieben. Und zwar habe ich ein Buch geschrieben mit Gnu, einer Influencerin, die hier schon zu Gast war und mit uns ganz, ganz wunderbar gelästert hat, die ein Fan auch ist dieses Podcasts, was sie immer wieder gerne betont, was uns natürlich sehr freut. Größte Gaming-Influencerin, größte Gaming-Content-Creatorin in Deutschland. Und die hat schon einiges in ihrem Leben erlebt und durchgemacht und setzt sich seit Jahren auch gerade gegenüber ihrer jungen weiblichen Zielgruppe so für so ein andere Blicke auf Körperbilder und so Auseinandersetzung mit so dem, was einem so vorgelebt wird von der Gesellschaft, sehr intensiv auseinander, auch mit so Schönheitstrends, Schönheitseingriffen, hatte da selbst in der Vergangenheit auch einiges mitgemacht und das wollte sie alles mal erzählen und das haben wir zusammen aufgeschrieben und das Buch heißt Du schaffst das nicht. Und das kommt am 19.07., also nächsten Monat, kann man das kaufen. Aber in dem Buch ist nicht nur die Geschichte von Gnu drin, die wirklich sehr, sehr spannend ist, sondern es sind auch so einige Gastbeiträge drin, wo es eben auch so ein bisschen um, ja, findet man sich schön, was für Probleme hatte man früher mit sich selbst, ist man da rausgekommen? Und zwar auch von namhaften Content-Creatern. Alicia Joe ist da mit drin, Lara Loft ist da mit drin, Hand of Blood ist da mit drin. Ich durfte auch einen kleinen Gastbeitrag schreiben über meine Kindheit. Ich bin keine Content-Creatorin, aber ich habe mich trotzdem gefreut.
Und ja, hallo, du bist Podcasterin. Ich bin quasi Podcasterin. Das neue Influencerin.
Aber das klingt schlimmer als Content-Creatorin. Scheiße. Ich hätte mich als junge Frau gefreut, wenn es so ein Buch gegeben hätte. Und das klingt jetzt sehr werbend und sehr eklig und sehr hypend. Und bitte gebt mir euer Geld.
Aber kauft es auf Amazon.
Ich glaube, da kann man einiges rausziehen aus der Geschichte. Und ja, da habe ich das letzte Jahr zusammen mit Gnu auch dran gearbeitet. Und ich bin sehr, sehr stolz drauf und sehr, sehr aufgeregt, was die Leute sagen.
Ja, voll gut. Herzlichen Glückwunsch. Freue mich voll. Bin auch sehr gespannt. Wir müssen Gnu auch mal wieder einladen in den Podcast an dieser Stelle. Gnu, komm mal wieder vorbei. Ja, voll cool. Ich bin sehr gespannt. Und wie gesagt, ihr könnt es tatsächlich auch vorbestellen. Ich mache jetzt die Werbung für dich.
Dankeschön, weil ich fühle mich da ich dafür Werbung ein bisschen machen. Unwohl
damit. Spiegel Bestseller. Wir wollen in diesem Podcast in Zukunft am Anfang nicht nur sagen können, hallo und herzlich willkommen zu den Nesterschwestern. Hier lästern wir einmal in der Woche über die Themen, die in der letzten Woche das Internet bewegt haben, über all den Mist, den Influencer gebaut haben. Wir gucken die viralen Scheiß-Videos, damit ihr sie nicht gucken müsst. Und wir, das sind Lisa Ludwig. Und da, an der Stelle, möchte ich in Zukunft sagen können, Spiegel-Bestseller-Autorin. Und ich, Rammel Blase, Influencer. Und damit herzlich willkommen.
Aber hast du dann noch eine Idee, wie daten wir dich da noch ab? Was ist die nächste Evolutionsstufe von Influencer?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss mal wieder irgendwie als
Popstar, Robin. Popstar.
Popstar wäre auch gut. Oder, da kommen wir später zu, können wir schon ein Thema anteasen, Getränke-Mogul Robin Blase. CEO von Coca-Cola, Robin Blase.
Robin Blase ist doch nicht inhaftiert, kann ich mir auch gut vorstellen.
Weil das ist natürlich ein Thema diese Woche. Katja Krasavitsch bringt auch ein Getränk raus und damit gibt es jetzt mehr YouTuber, die Getränke besitzen und vor allem auch Rapper und Rapperinnen, die Getränke besitzen, eigene Getränkemarken, als Menschen. Das ist einfach verrückt. Ron Bilecki oder Ron Bilecki, wie ich jetzt gelernt habe, wie er heißt, weil so nennt er sich selber in seinem Entschuldigungsvideo. Er musste sich nämlich entschuldigen. Er hat Mist gebaut. Er war auf einem Rammstein-Konzert hier in Berlin, wo irgendwie halb Berlin war und hat sich ein bisschen zu sehr besoffen, was so sein Markenzeichen ist, und hat dann angefangen, jemanden zu beleidigen, wild in einem Instagram-Livestream. Das ist viral gegangen, dafür musste er sich jetzt entschuldigen. Morbius, der Film, ist ein riesiges Internetphänomen, schon seit längerer Zeit, und das hat jetzt seinen absoluten Peak erreicht mit einer sehr lustigen Geschichte. Revi hat uns erklärt, dass sein YouTube-Kanal dabei ist, pleite zu gehen, und er deswegen jetzt seinen Content umstellt. Drachenlord, da gab es ein Update zu seinem Gerichtsfall und es gab Kritik an öffentlich-rechtlichen Formaten im Internet. Ja, dieses große Thema diese Woche, fangen wir damit direkt einfach mal an, war Ron Bilecki. Der war auf dem Rammstein-Konzert und wurde da rausgeschmissen offensichtlich. Und ein Ausschnitt aus seinem Livestream, ich habe nicht den ganzen Livestream gesehen, aber ein Ausschnitt aus seinem Instagram-Livestream ist viral gegangen, wo er rausgeht aus diesem Konzert, sein Vater ist dabei und auch ein paar andere Menschen, auch wohl ein paar Fans, die ihn erkennen und Fotos mit ihm machen wollen, aber auch eben ein Typ, der so eine Kapuze trägt und das virale Video, was so rumgegangen ist, startet eigentlich damit, dass der Typ und Ron Bilecki sich anpöbeln und Ron Bilecki pöbelt halt aber viel mehr zurück, finde ich, als dieser Typ ihn anpöbelt. Also es hat natürlich auch daran, dass er den Livestream macht und man deswegen kameratechnisch einfach auch näher an ihm dran ist und einfach lauter hört, was er sagt. Aber er macht diesen Typen, also er nennt ihn irgendwie Hurensohn und beleidigt ihn dann später als Geringverdiener, aber halt so ernst gemeint. Also er beleidigt ihn nicht als Geringverdiener im Sinne von so, haha, jetzt mach dich ja hier, du Geringverdiener, lustig, haha, Meme. Sondern der schreit den richtig an, so, du Geringverdiener, ah, du Hurensohn. Also wirklich, als wär das wirklich für ihn gerade eine richtig ernst gemeinte Beleidigung, so, die den Typen richtig fertig macht. Und was ich auch sehr lustig finde, ist, also, der ist ja gerade offensichtlich betrunken, A, und B, sehr wütend. Also, ich glaube nicht, dass er sich in dem Moment groß so bewusst Gedanken gemacht darüber hat, was er sagt und witzig sein wollte, sondern dass das tatsächlich die besten Beleidigungen sind, die ihm eingefallen sind. Und er handelt den Typen die ganze Zeit so runter, in dem Sinne, dass er sagt, du bist so ein Geringverdiener und dann so, du mit deinen 1500 Euro im Monat, die pisse ich. Ich pisse die 1500 Euro, die du im Monat verdienst. Und dann so, 3 Sekunden später, die 800 Euro, die du im Monat hast. Und dann irgendwie paar Sekunden später, du verdienst nur 500 Euro im Monat. Also es ist fast so wie, als wäre es ein Sketch, aber es ist halt ernst gemeint. Und dann haut er selber noch raus, dass er ja 300.000 Euro im Monat verdient, wo ich mir nicht sicher bin, ob das stimmt. Weil ich kann es mir nicht zusammenreimen, wie das sein soll.
Ich finde das ganz beklemmend, muss ich sagen. Also ich möchte jetzt nicht zur großen Kapitalismuskritik hier ausholen oder so, absolut nicht. Aber ich finde, das ist so eine Beleidigung, die ganz gut in die Zeit passt irgendwie.
Ja, ja.
Wo man ja in so einer super so Endstadium-Turbo-Kapitalismus irgendwie jetzt ist. Und wo es ja wirklich auch nochmal die Generation nach uns nochmal mehr als wir schon damit aufwächst, von wegen, es ist total wichtig, was du hast. Es ist total wichtig, dass du an deiner eigenen Marke arbeitest. Es ist total wichtig, dass du Geld verdienst. Und da passt dann natürlich so diese Beleidigung von wegen, du bist ein Geringverdiener. Du verdienst weniger Geld als ich, deswegen bist du weniger wert als ich. Das ist ja das, was da zumindest, wenn man es jetzt mal so ein bisschen aufschlüsseln möchte, irgendwie drinsteckt, ob das jetzt immer wirklich im Ernsten so gemeint ist, wenn jemand diese Beleidigung ausspricht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber da steckt ja irgendwie so drin. Und ich finde also auch das, was du sagst, dass man das Gefühl hat, er meint das in dem Moment wirklich ernst. Und dann redet er sich ja, dann hat es ja auch fast was Verzweifeltes, wie er halt so immer lauter wird und immer so zudringlicher wird und immer so herablassender wird von wegen, jetzt ist es nur noch so viel, jetzt ist es nur noch so viel. So, jetzt bestelle ich mir 3 Flaschen Dom Perignon Champagner und dafür müsstest du 30 Monate arbeiten. Oder weißt du, so total dumme Sachen, wo die andere Person ja noch nicht mal richtig drauf eingeht, weil das halt auch so total, wo sich vielleicht jeder dem sowas entgegengeschleudert würde oder der Großteil der Leute dem sowas entgegengeschleudert wird, denken würde, who fucking cares? So, ich brauche jetzt keine 3 oder 30 Champagnerflaschen. So, das macht dich doch jetzt gerade nicht cool. Und er glaubt aber, dass er es ihm damit voll gibt, weil er offensichtlich der Meinung ist, dass ihn das zu einem besseren Menschen macht. Und das hat halt echt irgendwie so ein bisschen, ich finde, es hat was Verzweifeltes. Und dieses Video hat mich wirklich so primär traurig gemacht, muss ich sagen.
Es gibt noch so eine Side-Story in diesem Video, nämlich, dass er auch sagt, er haut ihm gleich auf die Fresse, weil er hat ja auch schon mal Flair, also dem Rapper Flair, auf die Fresse gehauen. Und Dann hat Flair dazu ein Statement rausgebracht in einem Livestream, wo er meinte so, hä, ich weiß überhaupt nicht, was los ist mit dem. Vor einem Monat oder so waren wir irgendwie im Club und irgendwie ein Freund, Kollege von Flair oder sowas, hatte wohl irgendwie Stress mit Ron, und weil Ron ihn irgendwie beleidigt hat, und dann hat, also so erzählt Flair das, der Kollege wohl Ron einen runtergehauen, so sehr, dass der wieder nüchtern war. Also auch da kam wieder der Vorwurf rein, Ron wäre halt einfach besoffen gewesen in dem Moment. Und das wäre die einzige Interaktion gewesen, die es gegeben hätte. Also es hätte nicht mal irgendwie groß Kontakt gegeben zwischen Flair und Ron, sondern es war irgendwie ein anderer Typ, der halt mit Flair unterwegs war, der dem einen runtergehauen hat und eben umgekehrt. Und also auch da ist eine ganz, ganz weirde Story. Aber was viel größer ist, und ich glaube, was das ist auch das, was so ein bisschen jetzt das Sentiment so auf YouTube war, ist vor allem der Alkoholkonsum von Ron. Weil das ist so eine Sache, die schon seit längerem so auf YouTube brodelt, die auch immer mal wieder vorgeschlagen wurde im Lästerschwestern Reddit, dass man darüber mal reden sollte. Nämlich diese ganze Crew, angeführt von Ron, aber auch InScope und so weiter, die zusammen ganz viel vloggen und so ein bisschen so den David Dobrik machen in Deutschland. Also irgendwie so wilde Vlogs, wo sie verrückte Sachen machen. Und die drehen sich halt sehr viel um Alkohol, die drehen sich sehr viel um diese Tornados. Auch jetzt die ganze Zeit wieder gesagt wird, Ron wäre der Tornado-Erfinder, also dass man ein Bier dreht und dann fließt das schneller in den Mund hinein. Das hat Ron auf jeden Fall nicht erfunden. Das ist älter als Social Media.
Du hast es nämlich erfunden, Robin.
Ich habe es erfunden.
Deiner wilden Vergangenheit.
Also ich hab noch nie ein Bier mir so in den Mund reingeschüttet, aber ich weiß schon, dass mein Stiefvater mir als Kind gezeigt hat, wie man Flaschen schnell ausleert, wenn man die ausleeren muss, weil er meinte, das war so ein Trick, den er im Studium gelernt hat, als er in irgendeiner Pizzeria Bartender war und dann immer irgendwie irgendwelche Flaschen ausleeren musste, die übrig geblieben waren. So, also dass man so eine Flasche schnell dreht, dann fließt das Wasser schneller raus. Das ist jetzt, hat nicht Ron Bilecki erfunden. Aber egal. Physik hat er erfunden. Auf jeden Fall, das ist halt ein großer, großer Teil des Contents und auch ein großer Teil des Erfolgs ist dieser Exzess. Ne? Also auch Newsartikel, die sagen, Ron Bilecki gibt irgendwie, oder Ron Bilecki, sorry. Alle nennen ihn immer Ron Bilecki, aber in seinen Statements nennt er sich selber Ron Bilecki. Deswegen glaube ich, dass er so heißt, aber egal. Dann gibt es halt Artikel, in denen steht, Ron Bilecki gibt 13.000 Euro an einem Wochenende nur für Alkohol aus oder sowas. Ne? Im Club, in der VIP-Area. So. Er konsumiert halt sehr viel Alkohol und ganz viele Leute haben diesen weirden Livestream, also auch schon mal seltsam betrunken zu Livestreamen, dann war sein Vater dabei, während er diese ganzen Beleidigungen raushaut, Fans waren in der Nähe, dass sie da sagen, okay, das passiert nur, weil der halt unter krassem Alkoholeinfluss steht und das ist so der Grundzustand bei ihm, das ist nicht gesund, das setzt auch ein falsches Vorbild und hat ja offensichtlich Konsequenzen, wie man jetzt hier sieht in diesem Livestream, dass er sich dafür jetzt entschuldigen muss. Der sollte mal bitte aufhören, so viel zu trinken. Das war so ein bisschen das, was jetzt auch andere YouTuber rausgehauen haben und Videos dazu gemacht haben, wo sie meinen so, hey Ron, hol dir mal Hilfe bitte.
Was ich halt da interessant finde ist, oder was ich mich frage, weil ich ihn wirklich als Content Creator nur unter diesem Saufaspekt irgendwie mitbekommen habe. Ja. Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich im ersten Kontext auch über diese Tornado-Sache kennengelernt. Also ne, irgendwie dann ist er in Insta-Stories von anderen Leuten auch genau damit aufgetaucht. Und dachte ich mir, das ist der Typ und so. Also ich kenne den als Content-Creator nur besoffen. Und was ich mich jetzt halt frage, ist dann bei sowas auch, und das ist vielleicht ganz, ganz große Tragik von ihm als Figur, vielleicht ist er nur das als Content Creator. Weißt du, was ich meine? Das heißt, die Leute, die ihm zugucken, haben am Ende des Tages möglicherweise gar nicht unbedingt den Wunsch, dass er nüchtern wird und dass er dann ganz anderen Inhalt macht, weil sie ihm genau für diese Katastrophen, Abfuck, ständig besoffen und durchdrehen Videos halt feiern. Weil man das vielleicht auch gerade in einem bestimmten Alter irgendwie aufregend findet und sich denkt, oh scheiße, was passiert als nächstes, so. Und ich kann mir vorstellen, dass Ron Bilecki das auch weiß. So. Und wenn du jetzt in so einem Alter bist oder dir irgendwie so eine, ich weiß auch gar nicht, wie alt der ist, der wird ja auch noch gar Anfang 20 bestimmt, oder? Ich finde, der sieht noch relativ jung aus. Wenn du jetzt in dem Alter bist und vielleicht nicht 300.000 Euro im Monat verdienst, aber wahrscheinlich schon mehr Geld verdienst, als du davor jemals verdient hast oder zumindest so viel, dass du 13.000 Euro für Suff an einem Wochenende ausgeben kannst. So. Und ja, an den Punkt bist du mit diesem auffälligen Verhalten gekommen und mit diesem krassen Trinkverhalten vor allem auch. Würdest du dann wirklich auf Leute hören oder auch auf den eigenen Körper hören, der dir sagt, mach mal weniger? Wenn du dann vielleicht denkst, gut, aber dann bricht ja alles zusammen, wovon ich gerade lebe. Oder wollen die Leute mich wirklich so sehen, wie ich unbetrunken bin? Ich glaube, das ist so eine ganz, ganz komische, toxische Verbindung auch so von diesem Image, was er sich dadurch aufgebaut hat und von dem er ja auch lebt.
Ich habe schon vor 6 Monaten, da waren wir bei Follow Me Reports bei jungen Menschen, da ging es eigentlich um ein anderes Thema, da ging es darum, wie ist es, ein kleiner Mann zu sein. Und die, das war eine Gruppe aus Jugendlichen, die waren alle so, ich glaube 18, 19 oder sowas. Und wir haben die damals gefragt, so, hey, ihr seid ja voll die Zielgruppe, was für ein Thema würdet ihr denn gerne mal haben bei Follow Me Reports? Und da meinten die, macht mal was über Tornados, weil das ist gerade voll der Trend auf TikTok und zum Alkoholkonsum und wie ungesund das ist und so, ne? Also, das war schon vor einem halben Jahr Thema, auch in dieser Community, die das halt vor allem über TikTok wahrgenommen haben. Ich bin mal gespannt, wie es ihm, also er macht ja auch Casino-Streams, ne? Also, er ist so, Alkoholkonsum und Glücksspiel sind die 2 Dinge, für die Ron Bielecki im Internet aktuell bekannt ist und mit denen er sein Geld verdient, ne? Also, ich glaube, da ist auch kein guter Weg raus im Moment. Aber er hat ja mal angefangen eigentlich mit Fitness-Content. Also er hat mal angefangen mit sehr gesunden Sachen und aber seinen Erfolg damit gefunden, dass er ungesunde Sachen macht. Das war jetzt aber so der Kipppunkt, habe ich das Gefühl. Also jetzt zum ersten Mal es wurde schon viel so drüber diskutiert und kritisiert und so. Aber das war jetzt das erste Mal, dass ich so Leute wie Unge gesagt habe, ich mache ein Statement zu Ron, so ein Statement gegen ihn und gegen seinen Alkoholkonsum.
Aber der ist ja, man muss ja jetzt auch mal dazu sagen, der ist ja nicht komplett isoliert in der Influencer-Landschaft, sondern der hat ja auch gerade, glaube ich, so mit diesem Kölner InScope-Umfeld und so.
Ja, ja, ja.
Der ist ja auch immer, wird von vielen Leuten gefeatured, featured viele Leute, ist da mit vielen Leuten unterwegs. War, glaube ich, auch bei dieser einen Join-Sendung, bei dieser Influencer-Party-Sendung, über die wir vor Wochen,
ja,
Monaten mal,
ja,
gesprochen,
ja, ja, ja,
hatten. Da
von,
war der
von
doch
Moon
auch
Vibe
dabei.
Ja, ich glaube, ja. Mhm.
Also da gibt's ja auch
diese,
genug.
Wer hat den besten Vibe?
Ja, genau.
Genau,
das war's.
Ja.
Da war er auf jeden Fall auch dabei. Und ich habe jetzt, es ist natürlich immer, ich finde es auch schwierig, so Ferndiagnosen zu stellen. Das machen wir natürlich oft im Podcast, was irgendwie auch Teil des Podcasts ist, ne? Wir gucken von außen auf was drauf und teilen dann unsere Gedanken, hoffentlich unterhaltsam dazu. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass der wirklich ein ernstzunehmendes Alkoholproblem hat und das nicht unter Kontrolle hat, solange da dann halt Leute sind, die ihn dafür weiter feiern und featuren und ihm eine Plattform geben und die auch davon profitieren, dass er vielleicht so ist, ne? Ist es natürlich dann nochmal umso schwieriger, da für ihn auch rauszukommen. Und ich wünsche ihm das, und wenn er, keine Ahnung, ein anscheinend enges Verhältnis zu seinem Vater hat, zumindest so, dass der regelmäßig in seinen Videos auftaucht. Vielleicht kann ihm da die Familie auch so ein bisschen unterstützen, aber ich glaube echt, dass es eine ganz schwierige Situation für einen jungen Menschen ist, wenn er mit dem Verhalten, was ihn langfristig wahrscheinlich kaputt machen wird, Erfolg hat.
Ja, ja, vor allem diese $300.000, das Euro im Monat, das hat mich extrem irritiert. Er hat zwar Werbedeals, ne, also er hat, glaube ich, einen Werbedeal, der jetzt auch abgesagt wurde, wegen dieser Aktion mit diesem Rocker Nutrition, die mit ganz vielen Influencern was machen. Und er hat, glaube ich, mit so einer Biermarke auch immer in einem Musikvideo schon irgendwie was zusammen gemacht. Und er macht halt diese Casino-Livestreams. Aber ich komme bei weitem, bei besten Willen nicht da drauf, wie der angeblich 300.000 Euro im Monat verdienen soll. Weil der hat irgendwie 600.000 Instagram-Follower, der hat auf Twitch nur 100.000 Follower. Auf YouTube ist es, glaube ich, 500.000. Also, plus, der macht jetzt auch nicht unbedingt werbefreundlichen Content, muss man dazu sagen, ne? Also, ich meine, wenn du die ganze Zeit nur Glücksspiele und Alkohol features, wie viel Ads kriegst du da so? Also, finde ich irgendwie alles sehr, sehr weird. Also, keine Ahnung, wie der auf diese 300.000 kommt.
Der war
also
besoffen. Ich glaube, niemandem, der hardcore besoffen ist, der dann irgendwelche Zahlen schreit. Sag mal, Robin, hast du eigentlich den laut dem Internet besten und erfolgreichsten Film aller Zeiten gesehen? Morbius mit Jared Leto.
Habe ich nicht gesehen. Ich habe vor vielen Jahren, haben wir mal bei Nerdscope ein Video gemacht, wo wir so aufgezählt haben, was für Comicfilme noch kommen sollen. Ich glaube, Bloodshot war da auch dabei mit Vin Diesel, den ich auch nicht gesehen habe, der, glaube ich, auch straight zu Streaming rauskam. Ich weiß nicht, ob der überhaupt im Kino lief. Ich habe ihn zumindest nicht gesehen.
Ich glaube nicht.
Morbius war auch einer davon. Und dann, als er dann letztendlich angekündigt wurde und ich die Trailer gesehen habe, ich schon gedacht so, ich weiß, ich bin noch nicht der größte Jared Leto-Fan. So. Naja, ich habe ihn auf jeden Fall bisher nicht gesehen. Aber was ich gesehen habe, ist gefühlt den ganzen Film in Form von Memes.
Die Sache ist, ich habe den Film damals, ich habe ein Interview zu dem Film mit Jared Leto gemacht, was eine meiner gruseligsten Interview-Erfahrungen aller Zeiten war, auf die ich ein komischer Vibe irgendwie.
Warum?
Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Sorry.
Okay.
Nee, aber es ist manchmal, weißt du, so, ich weiß ja, ob du das kennst, aber wenn man so Interviews führt, es gibt manchmal Leute, wo man einfach, oder auch generell, wenn man Leute kennenlernt, manchmal hast du das Gefühl so, oh, ich habe das Gefühl, es ist ein guter Vibe. Und manchmal hast du das Gefühl, irgendwas, irgendwie passt's nicht. Man muss noch nicht mal Wort gesprochen haben, aber man denkt sich so, irgendwie passt's nicht.
Ihr habt nicht gemobbt miteinander.
Wir haben nicht miteinander gemobbt, überhaupt nicht. Und vielleicht habe ich auch davor zu viele gruselige Geschichten schon über ihn gelesen, auf die ich auch nicht näher, es ist egal. So, aber auf jeden Fall ist es eine weirde Interviewsituation. Aber vor der weirden Interviewsituation musste ich quasi Morbius in so einer speziellen Pressevorführung gucken. Und ich muss sagen, als ich da den Kinosaal verlassen habe, fand ich den Film noch nicht so schlecht, wie ich ihn dann fand, nachdem ich so ein paar Tage drüber nachgedacht habe. Weil die Sache war, eigentlich war dieser Film schon Jahre vorher von den meisten gedanklich beerdigt worden, so. Weil der wurde 2019 gedreht, Anfang 2020 kam der erste Trailer und dann wurde der Film immer wieder verschoben. Und wenn ein Film immer wieder verschoben wird über so einen langen Zeitraum, dann denkt man sich irgendwann, wahrscheinlich nicht. Weil das Studio sich denkt, dass das voll der große Erfolg wird.
So. Das ist wie dieser X-Men-Horrorfilm, den ich auch bis heute nicht gesehen habe, obwohl ich auch da ein großer Fan bin, der irgendwie über mehrere Jahre verschoben
wurde.
Weiß
ich jetzt gerade gar nicht. Vielleicht fällt dir der Titel nachher noch ein. Aber genau, die Sache war, niemand hatte mehr so richtig große Erwartungen an Morbius. Dann kam der am 31. März diesen Jahres raus. Erste Einspielergebnis, erste Woche ging noch klar. Und dann hat sich aber rumgesprochen, dass es wirklich kein guter Superheldenfilm ist, wobei Morbius halt auch eher so ein Anti-Held ist, so aus dem Spider-Man-Universum, eigentlich mal als Bösewicht gestartet. Mit Jared Leto wollten sie da offenkundig eher so ein Anti-Helden draus machen. Ist jetzt so semi-gut geglückt, würde ich sagen. Film kann man mittlerweile auch streamen. Aber das Internet hat sich relativ schnell einen Scherz daraus gemacht, eben weil der Film von der Kritik auch so zerrissen wurde, sich Sachen zu dem Film auszudenken. So, ne, weil man sich dachte, niemand hat diesen Film gesehen, außer den armen Irren, die in der ersten Woche halt ins Kino gegangen sind. Und deswegen kann man sich alles ausdenken dazu. Die Leute müssen es einem glauben.
Also ich habe Memes gesehen, wo Leute den Rotten Tomatoes Score auf über 100% gefotoshoppt haben. Hm. Ich habe Memes gesehen, wo Leute die Wikipedia-Liste der erfolgreichsten, also finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten gefotoshoppt haben und dann über Avatar und Titanic
ein
einfach
Morbius
stand mit
$1 billion.
Genau, oder $1 trillion sogar. Dann ist irgendwie so ein Meme geworden, dass Morbius in diesem Film sagt, it's Morbin time.
Get und mobbed!
Get mobbed und it's Morbin time ist so ein großes Ding geworden. Und dann gab es so Clips, wo Leute einen Clip aus dem Film genommen haben, den sozusagen in ein Kino reingeshoppt haben, so als wäre das, wie so ein früher, wenn man sich irgendwie so Filme, das habe ich natürlich nicht gemacht, getorrentet hat, dann hattest du so eine schlechte, wo du so quasi so den Kinosaal mitsiehst und du siehst die Leinwand so im Hintergrund und da läuft der eigentliche Film. Und da gibt's dann so eine Szene, wo jemand das dann auch gedubbt hat, dass Morbius sagt, it's Morbin time. Und dann in diesem Kinosaal springen die Leute auf und jubeln einfach wie verrückt. So, wow, yeah! Also es ist einfach, Leute haben einfach so ein geiles, es ist einfach ein geiles Meme. Und ich habe das noch nie erlebt, dass etwas, was alle scheiße finden, sozusagen so ironisch, so sehr geliebt wird. Also weißt du, was ich meine? Also, es war so toxic Positivity fast schon. Also alle fanden es lustig, etwas, was sie alle scheiße finden oder was sie im Teil vielleicht auch gar nicht selber im Kino gesehen haben oder überhaupt nicht gesehen haben, das zu feiern.
Die Sache ist, der Höhepunkt dieser Meme-Sache war dann eigentlich auch schon wieder so ein bisschen vorbei. Es hatte dann schon wieder so ein bisschen abgenommen. Leute haben öffentlich ironisch gefordert, es muss unbedingt einen zweiten Teil geben, ja, und ja, allerbester Film aller Zeiten und so weiter und so fort. Aber die Leute sind langsam so ein bisschen müde geworden, ne? Weil es gibt nur, ich glaube, es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Malen, wo man It's Morbin Time über irgendeinen anderen Film drüber klatschen kann und die Leute lachen noch. Und dann war der Film aber quasi zum Streamen verfügbar und dann hatten Leute tatsächlich die Möglichkeit, den Film auch zu sehen. Weil die meisten Leute, die Memes gemacht haben, die haben den Film natürlich nicht im Kino geguckt und dafür Geld auszugeben, sondern der Scherz war, dass man den Film eben nicht gesehen hat und ihn deswegen so blind abfeiern kann. Und dann haben Leute auf Twitch den ganzen Film in Dauerschleife gestreamt und tausende Menschen haben dabei zugeguckt und der komplette Chat war halt so, get mobbed, mobbing time und so. Und Twitch hat sich wohl auch relativ viel Zeit damit gelassen, dann diese Accounts zu sperren, wo dann der weitere Gag war, so, die haben auch erst noch den Film gucken wollen, die Mitarbeiter, so. Und dann ist das Allerbeste überhaupt passiert. So, das absolute Highlight dieser Meme-Kampagne. Sony, die ja mit Morbius ihr Spider-Verse weiter ausbauen wollten, dachten sich, boah, Morbius, das trendet ja die ganze Zeit auf Twitter. So viele Leute machen da Memes zu. Bestimmt, weil sie den Film so sehr lieben. Deswegen bringen wir Morbius, der beim ersten Mal schon gefloppt ist, jetzt nochmal in den USA in über 1000 Kinos. Das war letztes Wochenende. Und geben den Leuten die Chance, den Film nochmal im Kino zu gucken. Und Überraschung, Robin, niemand wollte diesen Film im Kino gucken, weil warum auch? Sie haben ihn ja nur ironisch gefeiert. Das heißt, dieser Film ist jetzt zweimal spektakulär gefloppt. Und das ist das Beste überhaupt. Ich finde es so witzig.
Es hat ja auch Geld gekostet, so einen Re-Release zu machen. Ja. Und sie haben für diesen Re-Release tatsächlich sogar Jared Leto am 4. Juni, jetzt vor 5 Tagen, ein Video posten lassen, was stand jetzt 14 Millionen Views auf Twitter hat, wo Jared Leto einfach auf so einer Couch sitzt und er liest ein Skript und die Kamera geht so hinter ihn, er sagt so, was liest du da? Und er so, ach, nix. Und die Kamera dreht sich rum und zoomt auf die Titelseite und auf der Titelseite steht halt Morbius 2, it's Morbin Time. Also, so, sie haben selber das Meme in ihre PR-Kampagne integriert, weil sie dachten, Leute finden es geil. Und der Film hat aber tatsächlich pro Kino, in dem er war, im Durchschnitt $82 eingenommen. Das sind irgendwie 4 Kinotickets oder so.
Ich finde, das ist so wieder das perfekte Beispiel dafür, dass zum einen Dinge, die im Internet gefeiert werden, nicht umsonst und wo es die Leute ja nichts kostet, weißt du, du kannst ja Memes machen, ohne Geld dafür zu bezahlen, um den Film zu sehen. So diese so Internetbegeisterung oder Internethype oder ironische Internetauseinandersetzung mit etwas lässt sich nicht eins zu eins so umschlagen in Kinotickets. Was glaube ich für so, weiß ich nicht, nicht mehr ganz so junge und internetaffine Menschen wie uns manchmal so ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Deswegen gab es ja auch eine Zeit lang super viele Filme, wo einfach so auf random Influencer reingedrückt wurden in irgendwelche Nebenrollen, weil man sich dachte, hey, aber die haben doch im Internet so und so viele Follower. Die Follower gehen dann ja auch alle ins Kino und Überraschung, nee, nur weil du dir umsonst was im Kino, dich umsonst mit was im Kino, im Internet auseinandersetzt, bezahlst du nicht Geld dafür, um das dann woanders zu sehen. Und das ist im Endeffekt sowas Ähnliches, was jetzt halt mit Morbius auch passiert ist. Und ich finde es einfach wirklich, das ist so ein Boomer, wir verstehen das Internet nicht richtig Ding. Und ich frage mich wirklich, ich wäre gerne dabei gewesen in dem Meeting, was passiert ist, nachdem dieser Film zum zweiten Mal gefloppt ist und dann irgendjemand unter 40 sich so zaghaft gemeldet hat. Nein, aber ich hab's doch gesagt. Ich hab doch gesagt, dass Memes, dass die ironisch waren, dass das nur ein Scherz war. Aber niemand wollte dieser Person zuhören.
Weißt du, wer auch floppt aktuell? Revi. Revi, einer der größten YouTuber Deutschlands, über 3 Millionen Abos, war hier auch schon mal zu Gast in diesem Podcast. Revi hat ein Video gemacht, das heißt Pleite und Insi-Modus aktiviert. Das ist ein bisschen übertrieben, das Clickbait. Pleite ist er nicht. Aber tatsächlich geht's ihm finanziell wohl, also ihm geht's gut, aber dem Kanal geht's finanziell nicht gut. Also das Problem ist wohl, er hat ein Meeting gehabt mit seiner Buchhaltung und seinem Steuerberater. Und dabei kam wohl raus, dass sein Kanal rote Zahlen schreibt. Also es lohnt sich für ihn nicht, YouTube-Videos zu produzieren. Er gibt mehr Geld dafür aus, als er einnimmt. Und finde ich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend, dass man dafür erst mit der Buchhaltung sprechen muss. Also sozusagen, klar, wenn du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, wir haben jetzt irgendwie 10.000 Euro Verlust gemacht oder so und sind nah an der schwarzen Null. Aber so, dass du so erst durch so ein Gespräch herausfindest, oh shit, das nutze ich ja gar nicht, was ich hier mache, finde ich ein bisschen seltsam, weil wir hatten ja auch hier drüber gesprochen damals, ein Großteil seiner Ausgaben, das sagt er auch in dem Video, ist die riesige Halle, die sie sich gemietet haben. Die haben das groß angekündigt, er und Marius angeschrien, haben sich zusammen eine riesige, riesige Halle gemietet, um darin Content zu machen. Und die kostet nur ihn, ich weiß gar nicht, was Marius angeschrien da noch zahlt, eine fünfstellige Summe Miete im Monat. Er sagt selber, seine Ausgaben mit den ganzen Mitarbeitern, die er noch hat, sind 25.000 bis 30.000 Euro im Monat für diesen Kanal. Und das bringt der Kanal aber halt nicht rein.
Du bist ja YouTuber.
Ja.
Ich bin ja keine YouTuberin. Und ich habe durch meine Teilnahme an diesem Podcast schon tatsächlich von dir sehr, sehr viel darüber gelernt, wie viel Geld tatsächlich mit YouTube verdient wird und was übertrieben ist und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, dass es mich wirklich, wirklich überrascht hat zu hören, wie er erzählt, dass so quasi diese aufwendigeren Videos, wo sich irgendwie 24 Stunden lang in dieser Halle versteckt wird und dann wird es 2 Tage geschnitten oder 5 YouTuber kämpfen gegeneinander mit Wasserspritzpistolen oder sowas, ne? So diese ganzen Dinge, die halt, ne, offensichtlich für Menschen gemacht sind, die jünger sind als wir, was ja auch in Ordnung ist. Aber die halt mehr Aufwand sind, als ich setze mich vor eine Kamera und zock irgendwas, jetzt mal so auf den ersten Blick. Dass er damit, wenn da kein Placement drin ist, nur so knapp 1.000 Euro verdient. Weil das, wenn man dann bedenkt, was da an Arbeitszeit reinfließt und was da an Materialbeschaffung reinfließt und dass er ja auch Mitarbeiter hat und ne, Hallenmiete und so weiter und so fort. Also da wüsste ich auch nicht, warum man überhaupt noch aufwendigere Videos machen möchte, ne? Weil das scheint sich ja dann in dem Fall überhaupt nicht zu lohnen.
Ja, vor allem, also was noch dazu kommt, und das ist, finde ich, das noch skurrilere, ist nicht nur das, ne, also ich meine, die Videos machen jetzt auch nicht so große Views, die variieren stark, ne, aber für jemanden mit 3,3 Millionen Abos sogar, ne, seine Videos, die machen zwischen 100 und 200.000 Views, ein paar machen mehr, manche machen noch unter 100.000. Also ich würde mal schätzen, dass er von den Views her, macht er genauso viele Views auf dem Video wie ich mit 250.000 Abos. Ne? Also der hat halt mal angefangen mit Minecraft-Content, mit Videospielen auf seinem Kanal und das dann irgendwann geändert und hat damit anscheinend offensichtlich auch ein paar seiner Abonnenten verloren oder die sind noch älter geworden oder haben einfach keine Lust auf diesen Real-Life-Content, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die Einnahmen bei mir ja auch ähnlich. Also ich verdiene auch, wenn ich jetzt irgendwie, ich verdiene sogar unter 1.000 Euro, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt ein Video mache mit den Views. Ich glaube, ich habe noch nie ein Video gemacht, was nur durch Werbeeinnahmen 1.000 Euro gemacht hat. Ich glaube, so 900 irgendwas ist das Höchste, was ich jemals hatte auf ein Video. Aber naja, auf jeden Fall, was das Interessante ist, da hatte ich auch mal ein Video zu gemacht zum Thema Reactions. Er sagt das auch, weil er den Vergleich kennt. Im Gaming-Bereich verdient er für dieselben Views ein Vielfaches. Und Reactions, meint er auch, auf seine Videos, würden auch ein Vielfaches von dem verdienen, was er mit den Videos macht. Was ja auch die Sache ist, die ich, habe ich mal ein Video zu gemacht, dass Reaction-YouTuber mit viel weniger Aufwand weitaus mehr Geld verdienen. Und das ist, finde ich, das Skurrile an dieser Sache. Also er macht die aufwendigen Videos und weil das aber so diese Art von Content ist, die halt nicht leicht zu vermarkten ist, offensichtlich, und die Reaction-YouTuber teilweise einfach mehr Watchtime generieren oder beim Gaming es einfach sehr viel leichter ist, für Werbetreibende gezielte Werbung zu schalten. Weil wenn jemand Minecraft spielt, dann weißt du, okay, ich kann dem auch einen Werbespot für Roblox zeigen oder für irgendein Diablo Immortal oder was auch immer gerade rauskommt. Und Leute werden das runterladen, weil die zocken halt gerne. So, wenn ich ein Video sehe, das heißt einfach die lustigen Tinder in Real Life Sachen oder Knossi zwickt mich auf eine Bühne, das ist zwar ein cooler Titel und ein cooles Thumbnail, aber das lässt sich nicht direkt vermarkten. Also welche Marke kann damit genau wissen, aha, die Leute, die das alle gucken, die stehen alle auf Beauty-Produkte oder die stehen alle auf Film oder die stehen alle auf Gaming. Ist halt schwieriger. Und dadurch verdient ihr weniger Geld. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem für YouTube als Plattform, weil Revi sagt in diesem Video jetzt auch wieder, er wird jetzt seinen Content umstellen, er wird mehr streamen, mehr Gaming-Content machen und mehr auf seinem Zweitkanal machen, wo was online geht. Content aus Streams. Das gleiche, was Rezo angefangen hat zu machen. Das gleiche, was Julian Bam angefangen hat anzumachen. Also, wenn du dir mal anguckst, wer so die erfolgreichsten YouTuber sind, merkst du, dass ganz viele davon inzwischen nichts anderes mehr machen, außer Stream-Highlights oder Reactions. Weil das nicht nur weniger Aufwand ist, sondern mehr Geld bringt, nicht nur sozusagen auf einer Aufwand, so Kosten-Nutzen-Basis, sondern einfach straight up. Also, es ist weniger Arbeit zu streamen, aber du verdienst auch generell einfach mehr mit Reaction-Content als mit dem Original-Content, was so absurd ist.
Was ich mich halt frage, auch wenn ich, ne, und das dachte ich mir auch schon, als sie da diese Halle gezeigt hatten und so ein bisschen gesagt haben, was sie damit planen und auch wenn ich mir jetzt so angucke, so wir haben einen 20 Meter Hindernisparcours gebaut und sowas. Ob das nicht dann so ein bisschen, vielleicht hat der Gedanke war, kriegt man das hin, so der Deutsche oder die deutschen Mr. Beasts zu werden?
Ist, ne? Auf jeden Fall inspiriert davon, ja.
Der ja sagen, wirklich, ja. Auch da habe ich gucke nicht regelmäßig Videos von dem, aber ich hatte vor 3 Tagen, glaube ich, geguckt, wie der so komplett hier Willy Wonkas Schokoladenfabrik nachgebaut hat in so einer Halle. Und dann da Leute so in verschiedenen Challenges hat gegeneinander antreten lassen und der Typ, der am Schluss gewonnen hat, hat irgendwie eine $500.000 bekommen, weißt du? Was das sowieso schon in so Sphären ist, die sind, glaube ich, so im deutschen YouTube-Bereich überhaupt, das ist ja nicht zu erreichen.
Der Revi haut 10.000 Euro raus in seinen Videos.
Genau, aber so der Gedanke so von wegen, man macht halt wirklich was Aufwendiges und vielleicht, ne, im Kern cooler Gedanke irgendwie und dann hofft man, dass das durch die Decke geht, weil bei anderen geht sowas ja auch durch die Decke, aber das scheint ja dann einfach, glaubst du, Mr. Beast ist da so eine krasse Ausnahmeerscheinung?
Nee, es gibt auch eine Menge, also hier Ryan Trahan zum Beispiel, es gibt auch in den USA eine Menge Leute, die sozusagen diese Mr. Beast Taktik kopieren und damit auch sehr erfolgreich sind. Also tatsächlich wäre meine Theorie, dass sie versuchen, Mr. Beast zu sein, aber viel von dem, was Mr. Beast ausmacht, so ein bisschen hinten runterfallen lassen, dass es deswegen noch nicht so gut performt. Ne?
Zum Beispiel?
Also Mr. Beast investiert laut eigener Aussage über 10.000 Euro in jedes seiner Thumbnails. Also nur in diese Vorschaubilder, die du auf YouTube siehst, weil die produzieren mehrere davon, die produzieren teilweise Sets nur für das Bild, damit es echt aussieht, damit es nicht aussieht, als wäre es gefotoshoppt, weil es halt nicht gefotoshoppt ist, sondern sie bauen halt wirklich irgendwas Krasses, nur damit es krass auf dem Vorschaubild aussieht. Die schneiden die Videos mit einer Wissenschaft runter, dass sie 70% Audience Retention haben, also dass wirklich sagen, die Leute zu 70% das Video durchgucken, nutzen ganz viele Techniken, wie zum Beispiel, dass sie, wenn man sich mal Mr. Beast Video anguckt, es gibt so ein ganz tolles Interview für, also falls sich das jemand wirklich interessiert, von Colin and Samir, das ist so ein YouTube-Channel, der sozusagen über andere YouTuber Videos macht und mit denen auch redet, so quasi ein bisschen wie Lester-Schwester, nur über Business. Und da gibt's ein Interview, wo Mr. Beast ganz genau erklärt, wie die seine Videos aufbauen. Und ein Trick ist zum Beispiel, dass die am Anfang so nur versuchen, in einem Satz konkret zu sagen, was die Leute jetzt erwartet, so knapp wie möglich runtergebrochen. Die benutzen da auch immer so ganz großen weißen Text, weil man das schon in der Vorschau sieht bei YouTube. Also wenn man so drüber hovert über das Thumbnail, dann sieht man ja schon diesen Text. Also die haben sich wirklich über jedes Element von einem YouTube-Video, vom Thumbnail bis hin zu der genauen Retention des Videos. Also wenn man sich mal überlegt, Mr. Beast baut ja diese ganzen Sets und wechselt auch also meistens ist das Thumbnail bezieht sich auf eins der Sets im Video. Jetzt bei dem Willy Wonka-Video oder bei dem Squid Game-Video ist das nicht so. Aber in anderen Videos ist es oft so, dass er sagt, so, ich habe dieser Person 400.000 Euro gegeben, wenn sie hier aus diesem Kreis rauskommt. So. Und dann fängt das damit an und dann cutten die und sind plötzlich wo ganz anders und es geht um was ganz anderes. Und dann cutten sie wieder und sind wieder wo ganz anders und geht es. Und das haben die sozusagen wissenschaftlich erarbeitet, dass das die höchste Retention erzeugt auf YouTube, wenn du einfach komplett eine neue Storyline mitten ins Video reinbringst, weil dann die Kinder alle dranbleiben und nicht wegklicken. Und das, die gehen da wirklich mit einer Präzision und einem so wissenschaftlichen Testverfahren ran, um zu gucken, wie erschaffen wir die viralsten Videos auf der Plattform. Und damit verdienen die aber halt deswegen auch die meisten Views, die meisten Abos, das meiste Geld. Das ist aber auch ein Riesenteam. Und Mr. Beast auch selber, der einfach sehr smart da rangegangen ist, der hat das halt einfach auf so eine Wissenschaft runtergebrochen. Und ich würde jetzt mal behaupten, ohne Revi dazu nahe zu treten, dass er nicht so viel Energie da reinsteckt wie Mr. Beast. Aber das ist tatsächlich auch eine Sache, die mich an YouTube fasziniert und gleichzeitig auch extrem stört. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu, wenn wir über die Otto Brenner Stiftung reden, die sich über ARD und ZDF aufgeregt haben. Weil ich finde es extrem faszinierend, dass du sozusagen YouTube so analytisch angehen kannst und dass das sich tatsächlich auch in Erfolg übersetzen kann. Also dass du halt sagst, okay. Aber gleichzeitig fühle ich mich davon manchmal ein bisschen gepressured, ne? Also ich lasse mich natürlich davon auch beeinflussen. Zum Beispiel habe ich habe das letzte Video, was ich hochgeladen habe, über das Metaverse. Da gab es einen ganzen Teil in diesem Video noch über Krypto und was mich an Krypto noch aufregt, um das auch noch zu erklären. Das waren, ne, 4-5 Minuten Part in diesem Video, den wir komplett gedreht hatten und auch schon komplett geschnitten hatten. Den habe ich komplett gelöscht aus dem Video, weil ich gemerkt habe, wir gehen zu weit weg von dem Thema, was eigentlich im Titel und im Thumbnail angeteasert wird, nämlich diesem Metaverse-Thema. Und ich hatte Angst, dass dann die Retention runtergeht, weil Leute wegklicken, weil sie sagen, hey, ich habe eigentlich wegen Metaverse drauf geklickt, jetzt kriege ich erstmal NFTs und Krypto erklärt. Was aber wichtig war fürs Video, aber ich bin halt dann einfach davon ausgegangen, dass mehr Leute sich schon verstanden haben, was Krypto ist und ich nicht nochmal mich drüber lustig machen muss und es nicht nochmal erklären muss, weil es die meisten vielleicht noch mehr kennen als NFTs und deswegen habe ich mich dann nur auf NFTs bezogen. Aber eigentlich ist das so kreativ gesehen, ist das richtig scheiße, weil ich mochte den Part inhaltlich sehr und ich fand es lustig und ich habe ihn dabei rausgecuttet, weil ich das Gefühl hatte, mein Video performt dann wahrscheinlich nicht so gut. Und das ist krass, also die Kunst wird beeinflusst davon, was der Algorithmus halt sozusagen belohnt.
Wobei du ja eben gesagt hast, dass es bei Mr. Beast eben funktioniert, dass er zwischenzeitlich dann mal ganz woanders hingeht.
Ja, aber das da habe ich nicht, also es war jetzt nicht so, dass ich einen komplett neuen Strang aufgemacht habe, sondern es war mehr so ein Build-up dahin und da habe ich gedacht, okay, wenn ich den Build-up kürze und schneller sozusagen zu den zu den guten interessanten Bits komme, dann steigen am Anfang nicht so viele Leute aus. Ich möchte sagen, das Ziel bei YouTube, also du hast eigentlich zwei Ziele auf YouTube und das ist, du brauchst einen Titel und ein Thumbnail, was Leute dazu bringt, drauf zu klicken. Du brauchst eine hohe Click-Through-Rate. Und dann, wenn du die hast, brauchst du eine hohe Retention. Das heißt, du musst am Anfang dann die Erwartungshaltung, dass du mit dem Titel und dem Thumbnail aufgebaut hast, deswegen darfst du auch nicht zu sehr clickbaiten, musst du dann sofort abholen, damit die Leute nicht wieder rausklicken, weil das bestraft der Algorithmus. Und dann musst du gucken, wie ziehe ich die durch, dass ich am Ende mindestens 70% Retention habe, dass 70% der Leute durchbringen. Und dann performt dein Video gut.
Ich find's total interessant, dass ich ja eher aus dem Text komme und dass wir da aber ja auch genauso arbeiten müssen, ne? Ist man auch extrem abhängig von Google Discover und da kannst du dir auch bis über verschiedene Instrumente wirklich auswerten lassen, wie lange haben die Leute deinen Text gelesen, wie oft wurde der weiterverbreitet, auf welche Links haben die drauf geklickt und so weiter und so fort und ja, im Endeffekt, ja, leben wir alle in einer dystopischen Content-Welt. Verdammt, jetzt sind wir schon so tief in dem Thema drin, was wir später machen wollen. Wir müssen jetzt noch kurz nochmal was anderes. Wir enden dann auf was Negativem. Und vielleicht ziehen wir die Leute jetzt mit dieser Information dann bis zum Ende noch durch, weil sie sich denken, oh mein Gott, was passiert am Schluss? Das habe ich auch gelernt. Immer wieder darauf verweisen, was noch Spannendes kommt.
Ja, das ist tatsächlich auch ein YouTube-Trick. Du musst anteasern, was später im Video noch passiert, damit die Leute dranbleiben. Ja, auf jeden Fall. Jetzt blickt ihr durch diese ganzen psychologischen Methoden durch, die auf YouTube angewandt werden und klickt dann immer raus aus den Videos, wenn irgendjemand sagt so, und ihr glaubt nicht, was wir am Ende rausgefunden haben. Eine Sache, die wir auch rausgefunden haben, ist, man kann in Deutschland keinen Rap machen, ohne ein eigenes Food-Produkt zu haben. Wir haben letzte Woche über Sido gesprochen, der jetzt Fleisch, Grillfleisch und Grillsoßen verkauft bei Kaufland. Und jetzt hat gerade hier Krasavic diese Woche nachgelegt, die bringt jetzt auch ein Getränk raus. Und ich frage mich die ganze Zeit, Lisa, was haben wir eigentlich früher getrunken? Warum? Wie kann das sein? Also es gibt, ich habe gefühlt in den letzten 2 Jahren, habe ich mehr News zu neuen Getränken gehört, die gelauncht sind, als ich jemals in meinem Leben unterschiedliche Getränke getrunken habe. Also es gibt ja wirklich einfach jetzt von Shirin David, von Capital Bra, von Kollega, von Haftbefehl, jetzt noch von Katja Krasavic. Jeder von denen hat einfach Knossi hat auch einen eigenen Likör. Jeder hat ein eigenes Getränk. Ich folge ja Ryan Reynolds auch, weil ich den sehr, sehr mag. Der hat diesen Aviation Gin, diese Getränkefirma, verkauft für 610 Millionen Dollar. Und seine Frau, Blake Lively, die hat eine eigene Mixer-Firma, also die haben sich auch so ergänzt. Also er macht den Gin und sie macht die Firma, die sozusagen den Tonic herstellt.
Bryan Cranston, der große Breaking Bad-Star, der aber in Marke mittendrin eine noch bessere Rolle gespielt hat, ist wieder aufgefallen. Der hat auch mit Aaron Paul, seinem Co-Star aus Breaking Bad, die haben Tequila zusammen, glaube ich.
Was auch Sinn macht so ein bisschen in dem Kontext der Serie. Voll. Also es gibt auch viele amerikanische Promis, die irgendwie so Alkohol machen.
Hier Dwayne Johnson, Skull, The Rock, der hat auch einen Tequila, glaube ich. Oder auf jeden Fall auch eine Suff-Marke.
Ja, es gibt so einen Wodka, der in so einem Totenschädel, in so einer Flasche ist, die aussieht wie ein Totenschädel. Ich glaube, die gehört auch irgendeinem Promi. Also ihr habt das auch in L.A. viel gesehen, dass so jeder Promi so seine eigene Alkoholmatte. Ich glaube, in Deutschland hat bisher alkoholmäßig hat Shirin David mit dem Eistee, da ist auch Alkohol drin in einer Variante davon. Und Knossi hat da diesen Alge-Likör. Aber ansonsten, vielleicht weil auch die Zielgruppe noch so jung ist, geht's viel um Softdrinks, um ganz viel Eistee irgendwie. Und ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, so als ich aufgewachsen bin, gab es halt die Produkte von Pepsi und die Produkte von Coca-Cola. So hast du entweder Fanta getrunken oder 7-Up oder Pepsi
Spezi,
oder Cola.
Wo gehört Spezi dazu?
Spezi natürlich, die Paulaner Spezi oder die Original Spezi. Welche ist besser? Weiß man nicht. Ne?
Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was ich als Kind getrunken habe. Aber es ist schon sehr lange her.
Ich habe immer bei uns in der Schule gab es die Original Spezi. Ich glaube, heute würde ich tatsächlich die Paulaner Spezi bevorzugen, aber ich weiß es nicht. Spezi-Gate, kommen jetzt direkt die Kommentare. Wie kannst du das sagen?
Aber haben wir jetzt schon, ich habe das Gefühl, wir haben es verloren. Haben wir jetzt schon gesagt, wer denn jetzt ein neues Getränk hat? Es gibt ein neues Influencer-Getränk.
Es heißt Sugar Mami und es ist mal ausnahmsweise anscheinend kein Eistee, sondern tatsächlich eine Limo, würde ich sagen. Es klingt wie eine Limo. Also es gibt irgendwie einen Kiwi-Kaktus-Frucht oder irgendwie sowas. Was war so eine weirde Marke, die sie jetzt als letztes vorgestellt hat? Ja, aber es gibt jetzt so einen neuen Sugar-Mami. Passt ja auch irgendwie zu Katja Krasavic als Marke. Und sie hat so ein Auto, so ein Foto mit dem Auto. Wenn man da guckt, das ist irgendwie so eine Kirsche drauf, Drachenfrucht, Pfirsich, Erdbeere, irgendwas. Und jetzt hat sie irgendwie noch gesagt, sie hat irgendwas mit Kiwi getestet. War in ihrer Story, ja, und es sieht halt einfach aus wie so eine Limo. So.
Also ich wüsste einfach mal gerne, gibt es eine offizielle Grenze zwischen Softdrink und Eistee? Weil ich glaube, der Zuckergehalt ist ja ähnlich. Wo
ist
verläuft
kein Tee drin,
die Grenze? Ich finde zum Beispiel diese Dirty-Sachen von Shirin David.
So
wenn man die
süß,
probiert,
ne?
die schmecken nicht wie ein Eistee. Ich finde Bra-Tee-Sachen von Capital Bra, die schmecken auch nicht wie ein Eistee. Wenn du mir sagst, ein Energy-Drink oder wenn du mir sagst, es ist ein Soft-Drink, würde ich sagen, ja, sicherlich. So, ne? Also deswegen, ich frage mich sowieso, wo so ein bisschen die Grenze ist. Und was ich auch spannend finde an Katja Krasavices Insta-Ankündigung dazu ist, dass sie sagt, sie hat die letzten 2 Jahre ihres Lebens in dieses Produkt gesteckt. Und ich habe sehr viel Respekt für Katia Krasavice, wirklich. Ich finde auch, dass die mittlerweile auch als Rapperin an einem Punkt angekommen ist, wo ich auch öfter gerne mal einen Song von ihr höre. Ich finde, die hat auch eine gute Rap-Stimme. So. Deswegen alles cool. Ich wünsche ihr alles Gute auf dieser Welt. Aber ich glaube ihr nicht, wenn sie sagt, dass sie die letzten 2 Jahre ihres Lebens in diese Getränkesache gesteckt hat, so wie ich auch sonst niemandem glaube, der jetzt da mit einer neuen Eistee-Marke um die Ecke kommt und so tut, als wäre das schon seit Jahren in der Mache gewesen, während das halt offensichtlich ein Versuch ist oder ein kluger Schachzug ist, um sich da auch noch mit ranzuhängen. So.
Aber das Ding ist, also ich werde das auf jeden Fall mal probieren. Ne? Ich habe auch Shirin Davids Eistee mal probiert, aber halt genau einmal, dann habe ich ihn nie wieder gekauft. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass du am Anfang damit gut Umsatz machst, weil Leute das testen wollen und dass Fans von ihr das vielleicht auch trinken. Aber wie viel Limo trinkt denn so der durchschnittliche Katia Krasavice-Fan? Und kauft man dann, sagen, weißt du, also wie viel, vor allem in der Konkurrenz, ne? Also ich würde sagen, so Coca-Cola als Unternehmen dominiert ja auch einfach diesen Getränkemarkt. Also ist die Hoffnung, wenn man sowas rausbringt, dass man tatsächlich damit super viel verkauft, weil alle das die ganze Zeit dann trinken, weil sie es so geil finden? Oder ist die Hoffnung, dass man hofft, dass irgendwie PepsiCo oder Coca-Cola das eines Tages aufkaufen als Marke? Also es scheint sich ja offensichtlich zu lohnen, sonst würden es nicht alle machen. Aber mich wundert das so sehr, weil also im Späti oder im Supermarkt, das sind ja die Orte, wo du die kaufen kannst. Du gehst ja jetzt nicht, keine Ahnung, wenn du jetzt im Restaurant bist, da gibt's halt da entweder Fritz-Cola, Coca-Cola oder Pepsi-Cola. Weißt du, was ich meine? So, niemand geht da jetzt hin und sagt so, beim Sushi-Laden so oder keine Ahnung, beim Italiener, ich hätte gern einmal ein Sugar-Mami-Kaktusfrucht, bitte. Also der, wie kommt ja das zustande, dass die alle so viel Geld mit diesen Getränken verdienen? Weil es gibt ja so viele inzwischen. Wie groß ist dieser Markt, bitte?
Also ich kann mir vorstellen, dass das halt einfach, dass man da sehr viel einfach raus, ne, wie, als würde man so Sachen an so eine Wand werfen und dann guckt man halt, was kleben bleibt, so, ne?
Vielleicht, ja.
Um dieses sehr ausgenudelte Sprachbild zu benutzen. Ich glaube, das ist es im Endeffekt. Also diese Brattee-Sache, da habe ich jetzt auch schon im Supermarkt mehrere ältere Leute das kaufen sehen, weil die sich offensichtlich dann, oh, ich habe irgendwie Lust wissen, auf was so ein bisschen, ne, so zuckerhaltig, bisschen Eistee, aber jetzt kein Bock auf den Lidl-Eigenmarke Eistee und Pfanner hatte ich erst und was weiß ich. Hier, das hat eine gute Größe, so, das ist keine Riesenflasche, das kann ich mir gut mitnehmen, das sieht ganz nett aus, das probiere ich mal aus. Und die wissen gar nicht, wer Capital Bra ist, so. Ich glaube, das ist im Endeffekt der Best Case, wahrscheinlich. Wenn du dann einerseits, wenn du diesen ersten Hype und diese Plätze im Supermarkt bekommst über den großen Namen der Person dahinter und dann aber parallel noch ein Produkt hast, was okay, gut ist und wo die Verpackung jetzt halt auch nicht so aggressiv nur auf die Influencerin oder den Influencer hin gebrandet ist. Ich glaube, das ist der Best Case und dann hofft man halt, dass es dann einfach sowas ist wie, keine Ahnung, die 5000 anderen Eistee-Marken oder Soda-Drinks, die da halt stehen und die sich dann in einem okay guten Absatzding monatlich einfach verkaufen. Bei dieser Sugar-Mami-Sache bin ich mir nicht, ich bin mir halt auch nicht so ganz sicher, ob man mit so Sugar Mami ist natürlich sehr on brand für Katia Krasavice, so. Ich weiß nicht, ob das ein guter Name ist, wenn man außerhalb der eigenen Zielgruppe verkaufen möchte. Ich weiß nicht, ob ein 55-jähriger Mann, der sich denkt, oh, ich habe irgendwie Bock, keine Lust auf Cola, aber irgendwas anderes, was so ein bisschen süß ist, oh, ich mag Erdbeere und Drachenfrucht. Ich weiß nicht, ob der zu Sugar Mami.
Ja, das ist ja bei Dirty genau das Gleiche, ne? Also ja, es ist schon sehr, sehr zielgruppentechnisch. Vielleicht ist Brattee tatsächlich noch, das könnte einfach, wenn du nicht weißt, wer Capital Bra ist, das könnte einfach so eine, das ist so wie Durstlöscher, so Brattee ist ja einfach so, könnte auch einfach so ein Markenname sein, der nicht unbedingt jetzt irgendwas bedeutet. Und das ist, Verpackungsdesign ist auch tatsächlich sehr viel neutraler, ne? Das hat jetzt nicht irgendwie, so wie Katia Krasavice, ne, die jetzt direkt irgendwie hier so ein Wasserspritz-Emoji mit dazu packt oder bei, ne, ich meine, die Getränke von Shirin David heißen ja auch irgendwie so, ne, so sexuelle Anspielungen auch.
Aber
ne?
Vielleicht liegen wir da auch falsch. Vielleicht ist der Markt für sexuell aufgeladene Getränke riesig und wir haben das einfach nicht gesehen.
Ja, die ganzen sexuell frustrierten Rentner, die alle sagen so, ja, sexy Peach, da greife ich zu. Ich weiß nicht, wie wir von dem Thema Rentnersex jetzt zu Drachenlord kommen, deswegen...
Drachenlord hatte mal einen Pornhub-Account.
Okay. Drachenlord, der mal einen Pornhub-Account hatte, der ist tatsächlich jetzt auf einem guten Weg, weil er muss nicht ins Gefängnis. Ihr erinnert euch, wir haben das auch hier begleitet, wir haben es auch auf Instagram, auf dem Lästerschwestern-Podcast-Instagram-Account schon gepostet. Drachenlord war vor Gericht, weil er einen seiner Hater mit einem Backstein einfach verletzt haben soll vor seinem Haus. Und da kam es zu einem Gerichtsprozess und in dem Gerichtsprozess wurde er schuldig gesprochen. Und zwar erst zu einer Haftstrafe und dann sind die in Berufung gegangen und in der Berufung wurde das dann runtergestuft auf eine Bewährungsstrafe, obwohl er vorher wohl auch schon auf Bewährung war. Und dann ist die Staatsanwaltschaft wieder in Berufung gegangen, weil sie gemeint haben, nee, der soll ins Gefängnis bitte. Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft diese Berufung zurückgezogen, wo nachhin diese Bewährungsstrafe jetzt rechtskräftig ist. Das heißt, er ist jetzt ein Jahr auf Bewährung wegen Körperverletzung und muss erstmal, solange er nichts anderes sich zu Schulden kommen lässt, wahrscheinlich nicht ins Gefängnis.
Gut für ihn. Ich weiß es nicht. Oder ist es gut für ihn? Ich weiß es nicht.
Genau, weil es, also im Zuge dieses ersten Urteils, also es hieß, er muss ins Gefängnis, gab es auch viel Diskussion darüber, ist das nicht vielleicht auch irgendwo ganz gut, weil dann muss er sich gezwungenermaßen von Social Media vielleicht für eine Zeit zurückziehen und ne, also nicht, dass er jetzt irgendwie so in Täter-Opfer-Umkehr macht, also Drachenlord ist jetzt nicht unbedingt ein unkritischer Mensch, aber der wird auch einfach von den Leuten krass, also es ist eine sehr, sehr toxische, von allen Seiten, alle machen sich fertig Sache, aber er wird auf jeden Fall klar von Leuten belagert in seinem Haus und ich finde da, also wurde er, das Haus gibt's nicht mehr, aber ich finde, es gibt so eine Grenze zwischen so, ja, der hat uns auch provoziert, was ja immer das Argument von den Hatern ist, wir antworten ja nur auf die Provokation und wir sind bei jemandem über Jahre hinweg vor dessen Haustür die ganze Zeit gewesen und haben ihm aufgelauert bei sich zu Hause und so. Und ich finde da, das ist einfach eine krasse Grenze, die immer wieder überschritten wurde. Deswegen würde ich mich in dem Zuge auf ihn stellen, will jetzt auch nicht sagen, so ja, okay, jetzt soll er mal aufhören mit Social Media, aber es tut ja offensichtlich allen Beteiligten in dieser Situation nicht gut, dass er auf Social Media ist. Und ihm selber auch nicht. Und deswegen weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist natürlich immer gut, wenn jemand nicht ins Gefängnis muss. Aber und wir werden auch nie wissen, was passiert wäre, wenn er im Gefängnis wäre. Und wahrscheinlich hätte er danach einfach wieder angefangen. Aber es ist sozusagen, ne, es war zumindest so ein Ausblick, dass es vielleicht einfach eine Pause gibt. Aber jetzt postet er ja trotzdem die ganze Zeit weiter.
Vielleicht sollten sich alle einfach mal auf so einer Kreuzfahrt treffen. Nee, wobei Kreuzfahrten sind furchtbar fürs Klima, ne? Bei einer klimaneutralen Kreuzfahrt.
Das wäre schön. Ja, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Wie gesagt, ich warte immer noch auf diesen Podcast. Es soll ja eine zweite Staffel von Cui Bono rauskommen zu ihm. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was da jetzt alles an Story noch aufgedeckt wird vielleicht. Mal gucken. Wir wollten noch das letzte Thema machen, das Thema, was wir hier groß angeteasert haben vorhin.
Das ist nämlich das Doofe. Das ist das Doofe, wenn man sagt, und nachher passiert noch das, dass man dann nicht einfach, wenn man merkt, oh, wir reden schon ziemlich lange hier, dann muss man auch echt noch drüber reden. Das habe ich mir eine kleine Falle gestellt vorhin.
Ja, und zwar gibt's einen Artikel. Ist das wirklich ein Artikel oder ist das mehr so eine Art Feststellung, eine Warnung? Ich weiß es nicht. Es ist ein Beitrag vom Deutschlandfunk, aber es ist tatsächlich eine Studie der Otto Brenner Stiftung. Das ist so eine IG Metall nahe Stiftung. Und in dieser Studie haben die 273 Angebote von öffentlich-rechtlichen Medien auf sozialen Netzwerken gefunden und kritisiert, dass die Öffentlich-Rechtlichen sozusagen sich an diese Social-Media-Plattformen so ein bisschen anbiedern müssen, ja gezwungenermaßen, weil sie wollen junge Menschen erreichen. Das heißt, sie müssen auf diesen Plattformen sein, wo junge Menschen sind und ihren Content da hochladen, sind deswegen aber natürlich auch abhängig von den Algorithmen und der Logik von diesen sozialen Medien. Und das ist ja genau das, was wir gerade besprochen hatten zu diesem Mr. Beast-Thema. Wenn öffentlich-rechtliche Plattformen auf, wenn öffentlich-rechtliche Angebote auf Plattformen YouTube veröffentlicht werden, wie zum Beispiel von Funk oder auch anderen, dann muss man sich natürlich zu einem gewissen Grad oder eigentlich zu einem hundertprozentigen Grad auch irgendwie daran halten, was auf diesen Plattformen funktioniert. Und ne, also das heißt, klickstarke Titel, klickstarke Thumbnails, eine gute Retention Rate. Weil sonst wird dein Video nicht ausgespielt und dann gibst du Gebührengelder aus für etwas, was am Ende nicht geguckt wird und dann kriegst du dafür auf den Sack. Also wie du es machst, machst du es falsch offensichtlich. Aber es gibt ja auch irgendwie keine andere Möglichkeit. Also du musst auf diesen Plattformen sein, sonst überlässt du den Markt privaten Anbietern und aber auch einer Menge Desinformation. Und deswegen ist es super wichtig, dass es journalistische, öffentlich-rechtliche Inhalte auf diesen Plattformen gibt. Aber gleichzeitig bist du halt dadurch auch komplett den Plattformen ausgeliefert. Und wenn die irgendwas am Algorithmus ändern oder sowas, und ich glaube, was hier von der Otto-Brenner-Stiftung vor allem kritisiert wurde, ist, dass die journalistische Arbeit dadurch beeinträchtigt wird. Also, dass du halt klickstarke Sachen machen musst und das sind vielleicht nicht immer die Sachen, die gesellschaftlich am wichtigsten sind. Ne? Also wenn du in der Tagesschau einen Beitrag machst, dann machst du den vielleicht, weil der einfach politisch sehr wichtig ist und interessant ist für die Gesellschaft, dass man darüber redet, so dass irgendwas kritisiert wird. Aber vielleicht ist das nicht unbedingt das, was gerade auf TikTok am meisten viral geht. So, und dann ist die Frage, die Otto-Brenner-Stiftung, glaube ich, so ein bisschen in den Raum stellt, ist, machst du dann den Content oder verändert sich dadurch der Content und verändert sich dadurch das, was wie Journalisten und Journalistinnen arbeiten, dass sie ihre Arbeit plattformisieren?
Also im Endeffekt ist das Wichtigste, also oder das ist mein Standpunkt dazu. Es hilft niemandem, wenn man was ganz, ganz Tolles macht, was dann niemand sieht.
Ja, absolut.
Und die Entwicklung ist eben einfach und die finde ich als medienschaffende Person extrem schade und extrem stressig. dass es immer weniger so ist, dass Leute irgendwie sagen, das sind die 15 Seiten, die ich jeden Tag aufrufe, weil alles, was die machen, interessiert mich. Und dann gucke ich einfach mal, was die mir sagen, was heute wichtig ist. Sondern die Leute kommen über Google, die kriegen Sachen über Google Discover ausgespielt, die sehen Sachen auf Instagram, auf Twitter, auf zunehmend weniger auf Facebook, aber das war sehr, sehr lange ein unfassbarer Traffic-Treiber für viele Medien. Das ist einfach so. Das ist eine veränderte Mediennutzung. Und wenn man Leute erreichen möchte mit seinen Inhalten, wenn man große Mengen an Menschen erreichen möchte mit seinen Inhalten, und das ist ja auch die Auflage, die Produktionsfirmen bekommen, wenn die für die öffentlich-rechtlichen Formate produzieren, dann muss man dahin gehen, wo die Leute eben sind, weil die Leute nicht einfach so zu einem kommen. Und ich finde es gut, sich das kritisch anzuschauen und ich finde es gut, sich die Frage zu stellen, okay, muss denn ein öffentlich-rechtliches Format nach einer ähnlichen, die Zahlen müssen immer weiter wachsen, Logik geführt werden, wie das jetzt jemand macht, der zum Beispiel seinen eigenen YouTube-Kanal unterhält und vielleicht nicht diesen Lehrauftrag oder diesen Bildungsauftrag für sich selbst festlegt, wie die Öffentlich-Rechtlichen den haben. Da würde ich sagen, finde ich nicht. Aber es ist natürlich wichtig, dass man nicht ins Nichts sendet. Und ich muss sagen, ich finde es ein bisschen skurril in diesem, ich weiß nicht, ob das so in der in dieser Studie steht, aber das steht auf jeden Fall so in diesem Deutschlandfunk-Text. Also gehe ich davon aus, dass das vielleicht nicht wortwörtlich, aber so ähnlich in der Studie steht, dass, ich zitiere, die exklusive Produktion für Social-Media-Plattformen führt oft dazu, dass sich Userinnen und User bei eben diesen Plattformen anmelden müssen, um die öffentlich-rechtlichen Inhalte zu sehen. Würde gerne einen einzigen Fall sehen. Oder gib mir 10. Gib mir 10 Fälle von jungen Menschen, die öffentlich-rechtliche erreichen wollen, die sich erst bei TikTok angemeldet haben, damit sie dort ein wirklich ausschließlich, damit sie dort ein öffentlich-rechtliches Format sehen können, weil sie sonst hätten sie das nicht sehen können.
Aber tatsächlich fällt mir auch kein einziger Fall ein. Also bei TikTok ist ja noch das lustigste Beispiel. Bei TikTok ist ja eine Plattform, wo du dich gar nicht anmelden musst, überhaupt nicht.
Ja.
Also öffnest du die App und du siehst direkt das erste Video.
Auf Insta kannst du eigentlich auch alles, wenn du den Direktlink gerade auch zum Beitrag hast, sehen.
Genau, ich glaube, Insta ist tatsächlich die Plattform, wo es wahrscheinlich am schwierigsten ist ohne Account. Aber bei YouTube geht das ja genauso und bei Twitch auch. Also ich glaube, Instagram ist tatsächlich die einzige Plattform, wo du dich jetzt groß anmelden müsstest, glaube ich. Aber genau, wenn du es irgendwie googelst, aber ich glaube so.
Stories kannst du nicht sehen, glaube ich, ohne.
Genau, ohne dich anzumelden. Du kannst es über Links, aber wenn du jetzt die App runterladen willst, um sie zu nutzen, musst du dich, glaube ich, bei Instagram anmelden. Aber bei allen anderen Plattformen ist das nicht der Fall. Und wie du sagst, also die Annahme in den Raum zu stellen, dass Leute sagen so, was ist denn dieses Instagram? Ich habe das zum ersten Mal bei Funk gesehen, da melde ich mich jetzt deswegen an. Das ist auch ein bisschen Quatsch. Das ist ja eher umgekehrt. Die Öffentlich-Rechtlichen würden ja sofort ihre eigene Social-Media-Plattform launchen, wenn das so wäre. Weil dann würden alle dahin gehen. Das ist ja genau umgekehrt. Alle sind schon da und deswegen müssen sie dahin.
Aber es ist so, ich will auch gar nicht, grundlegend finde ich die Fragen, die da aufgeworfen werden, schon nicht falsch. Finden wir beide nicht grundlegend
absolut
falsch. Ne? Weil wenn man sagt so, hey, vielleicht wäre es wichtig oder das ist ein Thema, das wir wichtig fänden, wir machen das aber nicht mehr, weil das nicht genug geklickt wird.
Ja.
So, dann weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, ob das generell, wie das beim TV-Programm ist, ob da ähnlich strenge Maßstäbe angelegt werden, wie viele Leute jetzt wirklich was gucken. Ich kenne es halt wirklich nur von den Primär-YouTube-Formaten der Öffentlich-Rechtlichen, dass da echt sehr auf Zahlen geguckt wird.
Also es gibt ja auch Einschaltquoten im Fernsehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das da genauso genutzt wird, um zu legitimieren, ob man jetzt ein Format absetzt oder nicht. Und es gibt aber natürlich auch, und ich glaube, das gibt es aber auch im Online-Bereich, es gibt Formate, die jetzt natürlich von Anfang an, wo du genau weißt, das wird jetzt nie eine Milliarde Abos haben, so, sondern es ist halt. Aber es ist halt trotzdem gesellschaftlich wichtig und dann hat es vielleicht seine 20.000 Abos oder sowas und erreicht halt genau in der Nische die Leute, die es erreichen muss. Und ist deswegen relevant, weil es halt einfach ein wichtigeres Angebot ist, dass das existiert. Ne? Also es gibt zum Beispiel ja von Funk ein Format, das heißt Hand drauf, die, glaube ich, einfach andere Funkvideos in Gebärdensprache übersetzen. Und natürlich wird das nie eine Million Abos haben, weil es nicht so viele Leute gibt, die das konsumieren aus dem Grund, weil es halt nicht jeden betrifft. Aber für die es betrifft, ist es halt extrem voll wichtig, dass es das gibt. Ne? Und das ist ja genau sowas, was zum Beispiel dann den öffentlich-rechtlichen Auftrag ausmacht.
Ich finde es generell, also ich habe vor längerem mal einen Text gelesen, da muss ich oft dran denken. Da hat, glaube ich, eine englischsprachige Autorin gesagt, dass es natürlich einerseits total super ist, wenn Leute über Google Artikel finden und dass man weiß, dass man mit SEO umgehen kann, so dass man weiß, wie man dafür sorgt, dass Leute deine Sachen sehen und sich komplett angucken oder du das so interessant aufbereitest, dass Leute auf die Links klicken und sich das wirklich durchlesen. Das ist ganz, ganz toll. Aber dass natürlich diese Google-Abhängigkeit oder diese Algorithmus-Abhängigkeit dann auch dazu führt, dass du den Leuten eigentlich nur mehr gibst von dem, was sie schon kennen, weil sie ja nur nach Dingen suchen können, die sie schon kennen, die sie schon wissen und weniger die Möglichkeit nutzt, weil es sich nicht lohnt, ihnen was ganz Neues zu zeigen. Und da denke ich ganz oft drüber nach. Und da habe ich so ein bisschen Angst tatsächlich, dass das langfristig dazu führt, dass man viel, viel weniger über Dinge stolpert, von dem man vielleicht noch nie gehört hat oder die man vorher noch nie gesehen hat, weil sich alles so sehr darauf ausrichten muss, dass es in bestimmten Bahnen verläuft oder dass bestimmte Keywords aktiviert werden und so. Und das macht mich eigentlich ein bisschen traurig.
Also mich macht das Ding ist, also im öffentlich-rechtlichen Kontext ist natürlich nochmal wichtig, dass man sagen muss, okay, die haben auf jeden Fall den Auftrag, das zu tun. Aber das betrifft ja alle anderen auch. Also das betrifft auch kommerziellen Journalismus und das betrifft auch mich als YouTuber. Also das ist ja das, was ich vorhin meinte. So, ich muss meine Videos genauso gestalten, wie der Algorithmus sozusagen dafür sorgt, dass sie am besten performen. Also beziehungsweise muss man auch dazu sagen, man schiebt das viel auf Algorithmen. Die Algorithmen entwickeln sich ja nicht von alleine. Also es ist jetzt nicht so, als hätte YouTube irgendwie gesagt, so, wir programmieren den YouTube-Algorithmus so, dass er dafür sorgt, dass Videos mit viel Retention viel weitergebracht werden. Das heißt, die Leute cutten ihre Videos runter. Es ist ja eher umgekehrt. Das Userinnenverhalten programmiert den Algorithmus. Weil der Algorithmus hat ja keine Aufgabe, außer dass Leute möglichst lange auf der Plattform verweilen und möglichst viel Werbung sich angucken und so weiter. Und durch Machine Learning wird dann umgekehrt dafür gesorgt, dass das der Outcome ist, dass Content so besser performt innerhalb des Algorithmus ist, weil Leute, die Videos gucken, sie eher gucken, wenn das im Video ist und das Video so gestaltet ist. Also am Ende des Tages ist es eigentlich unsere menschliche Psychologie, die den Algorithmus so programmiert, dass er am bestmöglichsten das Ziel erreicht, was die Plattform haben will. Und das ist halt mehr Views, mehr Geld.
Ja, wobei man, ne, ich kann jetzt nicht für YouTube sprechen, ich kann jetzt einfach für Online-Journalismus sprechen, wenn man sehr abhängig von Google ist. Da redet man halt auch immer so ein bisschen ins Nichts hinein. Wenn Google irgendwas umstellt, dann weiß man, okay, jetzt haben wir hier drei richtig beschissene
Tage. Genau, sie
Tage,
sagen das einem dann auch
bis
nicht.
Bis wir wieder herausgefunden haben, was zur Hölle eigentlich passiert. Und wenn man richtig, richtig Pech hat, findet man leider nicht raus, was passiert. Und dann ist es total egal. Also man hat wenig. Früher, ich finde, wenn man wächst ja, oder man, oder ich zumindest, ich bin so reingegangen ins Arbeitsleben auch so, wenn ich gut bin in dem, was ich mache, wenn ich was Gutes abliefere, so, dann wollen Leute das lesen und dann wird das sein Publikum finden. Und dann merkt man aber irgendwann, es ist total, es ist, wenn Google was umstellt, kannst du die besten Artikel der Welt auf die Seite packen.
Ja.
Du wirst einen beschissenen Tag haben, weil die Sachen nicht ausgespielt werden bei Google Discover oder so. Und das ist natürlich sehr frustrierend.
Ja. Und das ist ja bei Videos genau das Gleiche.
Ja, voll. Und das ist irgendwie, das finde ich sehr unschön. Ich würde auch niemandem, glaube ich, empfehlen, jetzt
Journalist
noch so als
werden,
großen Traumjob Journalist oder Journalistin zu werden. Ich werde auch immer sehr neidisch, wenn ich so ältere Filme oder so sehe, wo man dann so die Magazin-Medienschaffenden sieht, die dann so, ach, dann fahr doch einfach hin und finde selbst raus, was damals passiert ist in der Mine. So, und dann können sie da groß durch die USA reisen und so, ach, ich weiß es nicht. Ich hatte mir das alles anders vorgestellt mit in den Medien arbeiten, darauf will ich eigentlich hinaus.
Ja. Ja, absolut. Und dasselbe Problem haben übrigens auch Podcasts, deswegen liked uns und folgt uns auf Apple Podcasts oder Spotify, lasst uns eine Review da, folgt uns auf Instagram, geht auf unser Reddit, weil das ist die einzige Art und Weise, wie wir dafür sorgen können, dass dieser Podcast wächst, weil auch wir sind komplett abhängig davon, wie der Spotify oder der Apple Podcast Algorithmus funktioniert. Und die funktionieren tatsächlich vor allem dadurch, dass neue Leute mit ihnen interagieren und folgen. Und das heißt, sagt euren Kollegen und Kolleginnen Bescheid, dass sie diesen Podcast hören sollen und ihn liken sollen und ihm folgen sollen, weil das sorgt dafür, dass wir nach oben gepusht werden in den Charts und Leute dann dadurch auf uns stoßen und uns zum ersten Mal hören. Und dann kommt, das ist so eine self-fulfilling prophecy so ein bisschen. Aber man muss immer schön neue Leute akquirieren, die dann dafür helfen, dass man in den Charts gepusht wird. Deswegen auch bei Podcasts gibt's das gleiche Problem. Deswegen, ja. Macht mit. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Das Ziel sollte sein, dass wir am Ende des Jahres aus einem selbstgebauten Willy Wonka Haus aufnehmen.
Auf jeden Fall.
Bis dann. Bis nächste Woche.
Ciao.